Es ist Mittwoch, der 6. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das präsentiert von uns, die wir mittlerweile ja eigentlich nur noch ein jämmerliches Double, ein billiger Abklatsch sind von Jasmin Embarek und Markus Feldenkirchen. Aber es hilft ja nichts. Und das heute am nationalen Tag des Brathähnchens. Und hier spreche ich immerhin mit einer Person, die wie keine zweite Person Sonnencreme, Sonnenmilch verweigert und deshalb eine Haut hat, so knusprig wie ein Broiler, der irgendwo vorm Real in einem Stand brennt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki.
Guten Morgen, Zicki.
Guten Morgen, Tricky.
Guten Morgen, Ficky.
Guten Morgen, Zicki, 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 Zicki. Wenn Sie das nicht verstanden haben, hören Sie einfach Podcast, der Podcast, die sehr lustige Parodie. Dann großartig. Werden Sie wissen, worauf wir anspielen. Das muss man übrigens der Transparenz halber noch kurz nachgeschoben haben. Wir nehmen heute ausnahmsweise auf am Nachmittag vor Ausstrahlung, denn wir haben heute Abend ein kleines gemeinschaftliches Essen mit dem Team von Apokalypse und Filterkaffee, um uns einfach mal ein bisschen zu feiern, bevor wir in die Sommerpause gehen. Das heißt, wenn wir das Shooting des Tages verpasst haben, sehen Sie es uns bitte nach. Das ist ja gerade so.
Gucken mal, wer da spricht.
Heute ist die Regierungsbefragung im Bundestag mit Bundeskanzler Olaf Scholz.
Olaf Scholz, was kostet ein Kilo Mehl? Olaf Scholz, was kostet eine Tüte Nüsse? Und was kostet ein Venti Latte bei Starbucks?
Höher.
Ja, ich bin gespannt, womit Olaf Scholz sich alles auseinandergesetzt sieht. Man wird höchstwahrscheinlich darauf zu sprechen kommen, dass Olaf Scholz ja jetzt die sogenannte konzertierte Aktion vorhat, wo sich also Sozialverbände, wo sich alle eigentlich unterhaken, um solidarisch in diesen sehr, sehr schwierigen Herbst zu gehen. Stichwort Inflation, Energiekrise. Friedrich Merz hat ja schon gesagt, ja, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen konkreter ist. Aber da sind wir jetzt gerade.
Das Wort Unterhaken allein, das nervt mich jetzt schon.
Naja, Olaf Scholz, das nervt mich. Olaf Scholz ist Sozialdemokrat und an dieser Stelle hat er da einfach nochmal drauf hingewiesen.
Was kostet eine Bratz-Buntfalten-Jeans bei Olaf Popken?
Und ja, also es gibt nochmal jetzt. ja, der Bundestag geht ja jetzt auch zeitnah in die Sommerpause und da sind natürlich noch ein paar Sachen zu besprechen. Auch unter anderem, dass er jetzt Schweden und Finnland jetzt hochoffiziell in die NATO eingeführt werden. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, bevor dann die Sommerpause vorbei ist und der sehr, sehr schwere Herbst vor der Tür steht, da gibt es natürlich klar noch einiges zu klären.
Ja, aber was willst du also gerade bei dieser Energiegeschichte, was gibt es da zu besprechen, außer irgendjemand muss Gas ranschaffen?
So, ja,
und solange es kein Gas gibt, ist es wirklich nur ein, ja, lass uns unterhaken, beten, pray to God. Das ist für mich wirklich wieder nur so eine Symbolaktion. Dieses Gefühl von, die machen was, die kümmern sich. Aber am Ende des Tages sollte man vielleicht realistisch sein und sagen, ihr könnt nichts machen.
Naja, es gibt ja jetzt, genau, es gibt ja viele verschiedene Themen. Ne? Du hast das Thema Inflation, mangelnde Kaufkraft der Bürger und nur, dass jetzt Aldi und Co. das Fleisch billiger machen, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Sondern da ist natürlich jetzt auch die Frage, werden jetzt die Hartz-IV-Sätze angehoben? Inwieweit spielen da jetzt auch nochmal die Tarifverbände mit, indem jetzt irgendwie die Löhne angehoben werden? Also da ist ja eine ganze Menge zu tun und da zeigt sich der Kanzler jetzt zumindest einmal beweglich. Das ist ja grundsätzlich erst einmal gut.
Olaf Scholz, wenn ich den Porsche Cayenne mit Sportpaket nehme, kann ich mir den Aufpreis leisten?
Und ja, klar, also da ist jetzt eine Menge Handlungsbedarf und das alles so kurz vor der Sommerpause, in die man eigentlich gehen darf. Und bevor man jetzt die Hochzeit von Christian Lindner besucht und Jasmin Embarek und Markus Feldenkirchen haben es ja schon angesprochen, da wird es dann auch einige Bilder geben, ein bisschen Partystimmung.
Aber generell Partystimmung, auch diese ganzen Treffen, wo sie stattfinden. Davos, Schloss Elmau,
ja.
Lugano. Und du siehst einfach diese wunderschönen Kulissen und du hast diese Schere zum eigentlichen Geschehen, Krieg und Sorge vor dem Winter. Und ich weiß nicht, also ich weiß auch gar nicht, wie es dir damit geht, diese Angst vor dem Winter, weil alle Maßnahmen, Tempolimit und sonst was, was
immer
du... Das
hat Scholz ja schon ausgeschlossen, da musst du keine Angst haben, Niki.
Oh, thank God. Was immer du machen willst, weniger duschen gehen, nichts wird helfen, um für diesen Winter, also auf lange Sicht gerne, aber jetzt aktuell wird nichts helfen großartig, außer der Staat hilft den Menschen, indem sie einfach ganz viel Geld raushauen.
Wo du es gerade angesprochen hast, eine Wohnungsgenossenschaft im sächsischen Diepoldiswalde verringert wegen drastisch gestiegener Energiepreise die Versorgung mit Warmwasser, das entnehme ich hier NTV, in den Hauptnutzungszeiten am Morgen 4 bis 8, Mittag 11 bis 13 und abends 17 bis 21 Uhr bleibt es verfügbar. Nachts und in Zwischenzeiten kommt das Wasser kalt aus der Leitung. Ja, du hast ja schon gesagt, dass du jetzt schon vermutest, es gibt schon diverse Testläufe.
Ja, ich habe irgendwann mittags, bei uns wird das Wasser ja manchmal so heiß, dass man sich die Pfoten verbrennt. Und da war es dann so lauwarm, wo ich wusste, okay, bei dem Wasser könnte ich jetzt wirklich auch nicht duschen gehen.
Ja.
Überlegte dann, ja, aber wer geht mittags duschen? Dann muss ich aber eben an Schichtarbeiter oder sei es jemand, der im Fitnessstudio gerade war und duschen muss. Oder in Scheiße geplumpst ist.
Das ist das beste Beispiel überhaupt. Du sagtest, ja, wenn man zum Beispiel einfach in Scheiße gefallen ist, wo man sagt, ja, wem geht das nicht so? Wir grüßen natürlich alle in Berlin, da ist es vermutlich sehr regelmäßig auf den Bürgersteigen so, aber gut.
Aber ich muss gestehen, diese ganze, was heißt Panikmache? Ich glaube, es ist einfach Realitätsansagen.
Ja.
Und ich merke, dass bei mir wirklich so ein Missverhältnis herrscht zu, so alles normal. Und es kommt bei mir nicht an und ich frage mich, ob ich so wohlstandsverwöhnt bin, was natürlich auch Teil der Sache ist, aber es ist auch alles noch normal draußen. Man hat keine weinenden, schreienden Leute, die da panisch rumhetzen oder hamstern oder sonst was großartig. Und deshalb dieses Gefühl von Normalität, dieses, da ist meine Verdrängung einfach so viel stärker.
Uns fehlt ja auch die Erschütterungserfahrung in unserer Gesellschaft. Es sei denn, du bist jetzt beispielsweise im Ahrtal gewesen, wo du plötzlich merkst, wie schnell halt einfach die Zivilisationserrungenschaften weg sind, wenn es eine Erschütterung gibt.
Ach, es braucht nicht mal eine Erschütterung, allein wenn man sein Handy nicht mehr aufladen könnte, das würde für mich, glaube ich, schon reichen, dass eine Zivilisation komplett zusammenbricht. Ja. Und das ist eben noch nicht bei mir der Fall. Und wirklich, ich weiß nicht, ob das Gottvertrauen ist als Atheistin, aber das Gefühl von, das wird schon alles. Mhm. Irgendwie wird das schon.
Ja, weil wir sind ja von den Regierungen ja dann doch weitestgehend immer gepampert worden. Ja. Und das war ja auch zu Zeiten, ohne jetzt nicht zu weit zurückzugehen, aber auch zu Zeiten der Euro-Krise. Mutti Merkel ist irgendwo nach Europa quasi, wo war sie dann? In Brüssel, ne? Ist dann nach Brüssel, dann kam sie wieder zurück, irgendwann nachts, komplett kaputt. War aber Geld ist sicher.
Ja, und Corona, sowas, Kurzarbeitergeld, exakt, das ist alles Luxus, den wir haben.
Und jetzt ist irgendwann plötzlich der Speicher leer. Putin
tritt uns das Gas ab, kann man Putin, Annalena kann auch nichts machen und ja.
So, und das kann dann halt einfach passieren, wenn der Speicher leer ist, ne? Und all das wird heute nochmal zu klären sein.
Oder Scholz, wenn ich mich scheiden lasse, was kostet mich die alte monatlich?
Blattgold.
Ukraine-Konferenz, 7 Prinzipien für Wiederaufbau. Das zitiert das Handelsblatt. Die Ukraine hat sich mit internationalen Partnern auf 7 Prinzipien für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes geeinigt. Zitat, dies ist der Beginn eines langen Prozesses, sagte der Schweizer Präsident Ignazio Cassis, Gastgeber der Konferenz mit rund 1000 Teilnehmern in Lugano im Kanton Tessin. Da haben viele von uns ihr Häuschen und jetzt wird halt eben gerade dort darüber gesprochen und befunden, oder es wurde zumindest, wie man die Ukraine wieder aufbaut. Da hat ja Präsident Zelensky gesagt, 750 Milliarden werden für den Wiederaufbau gebraucht. Das Geld soll unter anderem und vorrangig von Oligarchen kommen. Ist ja für uns mal beruhigend, da müssen wir es zumindest nicht bezahlen. Nichtsdestotrotz, da ist bei mir so, also natürlich ist es, wir alle wünschen uns, die Ukraine wieder aufzubauen, zumindest die meisten von uns. Nur es kommt einem so wahnsinnig verfrüht vor, weil man sagt, also jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, sag mal, wollt ihr nicht erstmal den Krieg beenden?
Wollen wir die Ukraine nicht erstmal als Land, als souveränen Staat retten, dass es die Ukraine überhaupt noch gibt? Und ich weiß, der Vorwurf immer, dass es keinen Plan gibt auf lange Sicht und das ist immer berechtigt.
Ja.
Aber gleichzeitig zumindest die Gewissheit, dass die Ukraine noch bestehen wird und existieren wird in der Form, wie man sie kannte, das sollte man doch erstmal sicherstellen und dafür Pläne haben. Mhm. Und ich fand auch interessant diese NTV-Befragung, wie es bei den Deutschen aussieht für oder gegen Waffenlieferungen.
Genau.
Und du merkst, die Tendenz ist sinkend, also die Zustimmung, Waffen in die Ukraine zu liefern, geht langsam runter, es wird aber immer noch befürwortet vom Großteil der Deutschen, die Mehrheit ist immer noch dafür. Aber dann war die zweite Frage, kann man den Krieg mit mehr Waffen gewinnen?
Ja.
Und da war, ich glaube, fast 70% haben gesagt, nein. Und dann dachte ich, was wollt ihr, dann wollen wir es nur ballern sehen.
Ja, aber gerne, wenn es knallt.
Ich habe das nicht verstanden, wenn man den Sinn der Waffenlieferung nicht erkennt und sagt, nee, also gewinnen.
Man die Umfragemethodik sich vielleicht mal etwas genauer angucken. Übrigens, was ich noch interessant fand, eine Meldung von Future Zone. ISS-Kosmonauten sorgen mit pro-russischer Flagge für Aufsehen. Und zwar die russischen Kosmonauten Matwejew, Korsakow und Artemjew, die haben am Montag ein Foto veröffentlicht mit einer Flagge der selbsternannten Volksrepublik Luhansk, die sie in den Händen halten, womit man also merkt, dass sie also sich sehr stark mit Russlands Truppen und den pro-russischen Separatisten solidarisieren, sprich den Angriffskrieg von Putin offenkundig gutheißen. Und gut, das ist vielleicht sicherlich auch nicht ganz schlecht, weil sonst müssen sie von der ISS vermutlich auch nie wieder zurückkommen. Nur ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, das sind ja dieselben Kosmonauten, die irgendwann im März diesen Jahres aufgefallen sind, weil sie diese gelb-blauen Anzüge hatten und viele gesagt haben, wir alle in diesem Überschwang der Gefühle, guck mal, da sind die russischen Kosmonauten,
zeigen
die solidarisieren sich mit der Ukraine. Und damals hieß es, nein, das kann auch einfach sein, dass es Zufall gewesen ist, weil die hatten noch gelbes Material und mussten die Sachen anziehen. Und so scheint es tatsächlich zu sein. Denn ich glaube nicht, dass sie jetzt einen Stimmungsumschwung hatten, sondern
aber auf der anderen Seite, wer weiß, was da im Hintergrund passiert, ob deren Familien bedroht werden oder sonst was, was da für Kräfte wirken und es vielleicht wirklich gar nicht ihr Wille ist, sondern
Absolut.
Optik.
Also, exakt. Das weiß man ja nie. Ne? Also das darf man auch nie vergessen, welchen Repressalien Menschen ausgesetzt sind, die entweder in Russland leben sowieso, aber auch außerhalb Russlands leben und dann ihre Familien dort in irgendeiner Form bedroht sind.
Deshalb will ich mich zurückhalten mit Schweine.
Genau. Das machen wir an anderer Stelle. da oben auf der ISS, das weiß man, gibt es weder McDonald's, Starbucks oder Apple. Das ist so ein bisschen wie in Moskau eigentlich. Ne? Also das ist jetzt vielleicht für so Kosmonauten, für Russische jetzt auch mittlerweile nicht mehr so schlimm, wenn du da oben irgendetwas vermisst. Keine Sorge, in Russland sieht es nicht viel besser aus. Also liebe Grüße.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Notaufnahmen abgemeldet, immer mehr Klinikpersonal fällt aus. Das berichtet die Welt. Durch die Corona-Variante BA5 blickt Gesundheitsminister Karl Lauterbach zunehmend mit Sorge auf den Herbst. Es würden hohe Fallzahlen drohen und auch die Überlastung der kritischen Infrastruktur. Und die Sommerwelle ist in vollem Gange und das macht sich in den Kliniken bemerkbar. Personal fällt krank aus oder muss in Quarantäne. Und vor diesem Hintergrund beginnt die Diskussion um die Maßnahmen für den Herbst. Also das will ich jetzt nochmal kurz noch anfügen. Die Corona-Inzidenz liegt derzeit bei 687,7. Jetzt, da wir reden, kann man sowieso komplett in die Tonne treten, da die Inzidenz ja auf PCR-Testergebnissen basiert. Und wer macht das derzeit noch? Und wer lässt sich überhaupt noch testen? Jetzt, wo die Bürgertests dann auch noch 3 Euro kosten, ist die Zahl derer, die sich freiwillig testen, ja auch nochmal geringer. Also,
und auch Impfkampagnen, also es soll ja wieder geboostert werden.
Genau.
Aber ganz ehrlich, es interessiert mich, wie sie das hinkriegen wollen, weil tatsächlich ist ein Gefühl, du und ich sprechen ja jetzt oft darüber, wir kriegen es einfach terminlich nicht hin, uns boostern zu lassen.
Aber wir wollen's.
Wir wollen's.
Und wir sind ja auch schon geboostert.
Ja, aber trotzdem
geht's ja ums Nachboostern.
Genau, aber trotzdem dieses Gefühl von Dringlichkeit fehlt auch da, obwohl alle brüllen und die Verantwortlichen fordern einen auf dazu, aber auch das will noch nicht ankommen und ich weiß nicht, ob wirklich diese Kombination aus 2 Jahre Pandemie, jetzt Krieg, dieses Gefühl von, man ist so tone-deaf und taub geworden irgendwie. Man hört gar nicht mehr großartig hin und ist so, ja, das ist einfach Sommer genießen.
Naja, wir sind ja auch ein bisschen so konditioniert worden, da schiebe ich jetzt also auch der Regierung den schwarzen Peter zu, da die Maßnahmen gelockert worden sind zu einem Zeitpunkt, als die Zahlen extrem hoch waren, die Neuinfektionen. Die waren weit über 100.000, als die Maßnahmen langsam fallen gelassen wurden. Und vor diesem Hintergrund.
Weil Omikron aber auch mildere Verläufe hat. Exakt, und
Omikron ist es immer noch. Ne? Also ja. Omikron, wir hatten damals BA2, glaube ich, jetzt ist es BA4 und jetzt BA5. Und möglicherweise kommt auch BA7. Das ist dann nochmal ansteckender. Aber was wir gelernt haben, was wir verinnerlicht haben, ist, Omikron ist nicht so schlimm. Jetzt gibt es auch mittlerweile Menschen, die sind teilweise 4-mal schon infiziert gewesen, 5-mal. Also auch das ist eine Art des mit dem Virus leben. Klammer auf Grundlage einer Impfung, Klammer zu. Aber ich habe auch mal so, also jetzt natürlich die totale Laienmeinung, aber ich blicke gar nicht mehr so sorgenvoll in den Herbst und auf die Herbstwelle, weil die ist ja im Grunde genommen schon fort, übrigens auch so ein bisschen wie die Temperaturen im Juni, die viel zu heiß sind, ist die Welle jetzt auch schon viel zu früh da und auch hier steigt es halt einfach unverhältnismäßig an.
Aber auch dieses Vertrauen, was man in die Regierung hat, ja, dieses, was gesagt wird und dass ja. Worte etwas bedeuten. Und klar, sie müssen einen auf das Schlimmste immer auch irgendwie vorbereiten, aber gleichzeitig, weiß noch, als davon die Rede war, dass die Infrastruktur zusammenbrechen könnte, Personalmangel und
was
so.
Was ja jetzt übrigens dann auch der Fall langsam ist.
Langsam, aber zum Glück noch nicht so schlimm. Und ich hab irgendwie das Gefühl, also auch ein Kubicki, seine Lösungen waren ja da Quarantänezeit von Pflegern einfach verkürzen.
Auf 3 Tage, wo auf du sagst, dann kannst du auch gleich sein lassen.
Ja, aber dann hast du eine viel krassere Krankenbelastung dann wahrscheinlich. Und die Patientenschützer fordern ja gerade eine längere Isolation. Ich glaube, 10 Tage fordern sie. Und da denkst du dir auch, ja, aber wenn sie dann 10 Tage, ich weiß auch nicht, was die richtige Lösung ist. Und am Ende ist einfach.
Sagt man doch letzten Endes auch zu dem Pflegepersonal, wie viel Fun braucht ihr denn noch? Ne? Was denn noch? Was können wir denn noch alles? Wie viel Gefallen können wir euch Pflegen denn noch tun?
Sollen wir wieder applaudieren?
Ja, so, genau. Wir haben doch schon applaudiert im März.
Wir haben doch alles getan.
Wir haben doch alles getan für euch. Jetzt hört doch auf zu streiken. Ist doch wirklich, also, soll ich zu fassen?
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Auftakt vor 74.000 Zuschauern, Frauen-EM als Zeitenwende? Das fragt der Weserkurier. Der Frauenfußball erhofft sich von der EM in England einen Quantensprung und eine Top-Werbung. Der Andrang ist schon mal gewaltig. Die sportliche Konstellation verspricht Höchstspannung, aber es gibt auch Kritik. Ja, die Fußball-EM der Frauen, die wird angepfiffen heute. Ja, ne, das ist vor allen Dingen, glaube ich, die einzige Gelegenheit, bei einem großen Fußballturnier in diesem Jahr nochmal Frauen im Stadion zu sehen.
Team Schweiz, liebe Grüße an Rachel Rinas.
Liebe Grüße an dieser Stelle, genau. Und das Eröffnungsspiel wird ausgetragen im Old Trafford, dem Heimspielstadion von Manchester United. Also Sie sehen heute dann auch nochmal, also glattere Beine gibt es eigentlich nur von Cristiano Ronaldo, wenn er denn jemals wieder zurückkommt. Und das ist ja ein schönes Äquivalent zur Männer-WM in Katar in diesem Winter, worauf wir uns natürlich alle schon wahnsinnig freuen.
Ja, ich muss gestehen, ich bin auch eher immer ein WM-Gucker. Ich glaube, Bundesliga, Damenfußball, kein einziges Spiel gesehen.
Turbine Potsdam, liebe Grüße, VfL Wolfsburg.
Spielen auch bestimmt alle gut, aber tatsächlich hat es wahrscheinlich auch mit der Medienaufbereitung zu tun, dass sie nicht so gehypt werden, dass es nicht um 20.15 Uhr Spiele gibt.
Mit der Förderung im Allgemeinen.
Genau, also, genau. Ja, genau. Und ich wäre aber jemand, und das merkst du ja jetzt bei der WM, wenn etwas mehr gehypt wird, dann hast du mich da auch sofort sitzen und jubeln. Und ich habe mich aber nach 2 Jahren Pandemie dabei erwischt, dass ich sogar bei der Damen-Hockey-WM, als ich Ausschnitte gesehen habe, mir gedacht habe, oh, da wäre ich gerne auch dabei.
Wie verzweifelt kann man sagen. Nein, aber ja klar. Also es ist auch alles eine Frage der Konditionierung. Also ich glaube, das Einzige, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig populär, aber das Einzige, wo der Frauenfußball dem Männerfußball einfach vermutlich für immer unterlegen sein wird, das ist die Athletik. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden.
Du hast gerade den beschissenen glatte Beine-Spruch gebracht. Jetzt kannst du nicht tiefer legen.
Lassen wir schön drin. da habe ich schon das Gesicht gerade gesehen. Ich dachte, oh. Nein, aber taktisch, spielerisch, was denn da? Alles. Also merkst du, wie ich mich hier um Kopf und Kragen rede?
Mach das nächste Thema.
Du wolltest gar nicht gucken. Ich habe mich hier so ins Zeug gelegt. Jetzt fällt mir
mein Gott.
Wie kann man mir nur so in den Rücken fallen?
Die gute Tat des Tages.
Korruptionsverdacht. Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann kündigt Rücktritt an. Das berichtet die Zeit. Nach der Anklage wegen Korruptionsverdachts hatte Frankfurts Stadtparlament Feldmann das Misstrauen ausgesprochen. Der Oberbürgermeister will sein Amt im Januar aufgeben und da kommt er natürlich seiner Abwahl zuvor. Er sagt, damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über 10 Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. Ja, irgendwie Calamity Peter, ne? Also Pannen-Peter. Er ist ja so richtig, glaube ich, der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, als Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hat gegen die Rangers, als er sich den Pokal schnappte von Hinteregger und dem, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war, und ich glaube, dem Trainer hat er den Pokal weggenommen. Dann hat er sich ja dann am Frankfurter Römer, hat er sich auf den Balkon gestellt und hat dann sich den Pokal geschnappt und gesagt, hier.
Ich habe mich mitgefreut und wie menschlich ist das, also dass ihm das so zum Verhängnis werden sollte mit. Ja, also
dann auch noch die falschen Namen der Frankfurter Spieler. Er war also wirklich noch weniger sicher bei Namen, ist glaube ich nur Joe Biden, als er dann irgendwie auch noch über Makoto Hasebe sagt, hier unser Junge hier, der Hasabi. Und alle Frankfurter Fans da unten, da die Tausende, die schütteln den Kopf.
John Travolta bei den Oscars.
Oh Gott.
Idina Menzel, was ist das?
Oh Gott.
Dalim Salim.
Ja, also der völlig, völlig irre, aber lustig irgendwie, drolliger Kerl.
Ja, ne? Dann wurde ihm ja auch noch Sexismus vorgeworfen, weil er war das vom Weg Sevilla zurück nach Frankfurt, glaube ich. Ne? Oder auf dem Weg dahin. Auf jeden Fall stand er neben den Flugbegleiterinnen der Lufthansa und sagte, er müsse seine Hormone jetzt...
Da muss ich mir auch erstmal sehen, also die Hormone. Was hat er gesagt? Muss ich erstmal hormonell jetzt mal wieder runterkommen.
Genau,
ganz schön Wallung gebracht. Ne?
Genau. Und ganz ehrlich, und dafür hat er sich entschuldigt, aber ganz ehrlich, das ist für mich wie damals Brüderle mit der Tanzkarte, wo du denkst, ach, das ist jetzt schon wirklich, wo du sagst, was für ein Schwein. Ich glaube, das kann man, und jeder Flugbegleiter und jede Flugbegleiterin kann über sowas, glaube ich, schmunzeln.
Ernsthaft?
Also, auch da dachte ich mir, wirklich.
Das war sehr old-fashioned, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, so, ja, aber auch wie er sich entschuldigt hat, das war alles wirklich sweet und okay. Was allerdings schwerer wiegt, ist...
Vorteilsnahme, ja, der Vorwurf, beziehungsweise was jetzt, also da, ja, im Grunde genommen, darum geht es ja, also der Korruptionsverdacht, dass er seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt ausgezahlt haben
und
soll.
Ein Dienstwagen.
Genau. So. Und das ist natürlich, ja, also da sagt zwar jetzt jeder CSUler, okay, das bitte doch jetzt nicht, aber klar, kannst nicht machen, ne?
Und ich fand aber interessant, wie er diesen Vorwürfen entgegengetreten ist, bevor jetzt sein Rücktritt kam. Da hat er so eine Art Q&A auf der Homepage der Frankfurter Seite veröffentlicht,
ja,
wo allerdings die Fragen von ihm selbst wohl kamen.
Okay.
Und die FAZ hat es so schön damals betitelt mit der Überschrift Selbstgespräch eines Oberbürgermeisters. Und in so einem Fall wäre es natürlich intelligenter gewesen, du hast da einen neutralen Interviewer, der ihn dann auf die Vorwürfe anspricht. Aber so war es dann wirklich sehr absurd und peinlich. Dann kamen so Sätze wie:
Lieber Peter Feldmann, Sie sind außergewöhnlich beliebt. Warum sollen Sie zurücktreten?
Aber, ich habe mit solchen Fragen überhaupt nicht gerechnet.
Ja, so ähnlich, aber ihre ehemalige Frau hätte doch diesen Job bei der Arbeiterwohlfahrt ohne sie nie ergattert, oder? Feldmanns Antwort: Da unterschätzen Sie meine ehemalige Frau. Sie brachte alles mit, was man für die Leitung einer deutsch-türkischen Kita braucht.
So. Ist das eine ehemalige Frau?
Ich sag's dir, hier steht in der FAZ ehemalige Frau.
Ah, okay.
Und da stellt sich mir die Frage: War sie es wert?
Ja, für mich ist er wirklich so eine Figur wie Stromberg. So dieses Ganze, so hier, mal die Stuart, da. Und der kommt vom Feldmann wahrscheinlich jetzt demnächst, weil er dann wirklich zurückgetreten ist, sagt er, hier, die Partei ist wie eine Ehefrau. Sie fickt dich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Ne? Nur so Sachen irgendwie. So, also hier in dem Laden, du scheißen dir auf den Kopf und du sagst auch noch, danke für den Hut. Ne? Also ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich möchte auf jeden Fall, dass er so eine Art Zapfenstreich kriegt.
Das hat mich überrascht.
Neue Kooperation. Star Alliance Passagiere können bald nahtlos mit der Bahn weiterfahren. Das berichtet der Stern. Als erstes Unternehmen außerhalb der Luftfahrt wird die Deutsche Bahn zum Partner des weltweit größten Airline-Bündnisses. Der Termin für den Start der Zusammenarbeit steht bereits fest. Also es will sagen, du kannst mit dem Kauf eines Tickets für die Star Alliance, also Lufthansa, kannst du nahtlos von einer Lufthansa-Maschine sofort in die Deutsche Bahn. Nahtlos finde ich in dem Zusammenhang natürlich wahnsinnig witzig. Also es wird hier gesagt, der Bahnvorstand sagt, man kann also bei Strecken wie zum Beispiel Mannheim-Melbourne oder Freiburg-Singapur, dann braucht man nur noch ein Ticket. Und das ist also Lufthansa und Deutsche Bahn derzeit. Das ist für mich so nahtlos wie der Typ, der vor dem Bienenschwarm flüchtet und beim Sprung in den Fluss dann von Piranhas gefressen wird.
Halt die Klappe. Nichts gegen die Lufthansa. Ja. Nein, ich fand das bei meinem letzten Flug auch interessant, gerade weil alle innerdeutschen Flüge wohl gestrichen waren für unsere Gäste an Bord, sollten wir dann kommunizieren, dass es mit der Bahn weiterginge bei Ankunft. Ja. Das war mir sehr unangenehm, muss ich gestehen. Aber natürlich hilft die Deutsche Bahn jetzt schon massiv. Es gab früher tatsächlich Verbindungen wie Frankfurt-Köln. Mhm. Das legst du jetzt mit 50 Minuten ICE zurück.
Also
und Papier, umwelttechnisch war das wirklich einfach nicht mehr.
Naja, und das ist ja eine Erfahrung, die jetzt in diesem Sommer ja wirklich wahnsinnig viele gemacht haben, die jetzt zum Beispiel fliegen wollten von Hamburg nach München. Und dann hat man quasi Hamburg-München gebucht und fährt dann mit der Bahn. Und zwar, weil man am Flughafen ankommt und das heißt, ist nicht. So, also du hast sehr wenig Flug in diesem Ticket, aber relativ viel Bahn. Das muss man dazu sagen. Aber ich finde es natürlich absolut
klasse.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Ja, das will ich nur kurz vermerkt haben. Heute ist das traditionelle Stiertreiben in Pamplona. Endlich wieder vom 6. bis zum 14. Juli. Ne? So ein Stier, der so mit, sagen wir mal, 550 bis 700 Kilo, der bringt er ja auf die Waage und der wird immer in 25 km/h schnell. Und du musst dann die 825 Meter schaffen, also vor dem Stier weg. Das finde ich auch interessant. Also die letzten Jahre ist ja dieses Stierhatz in Pamplona Corona-bedingt ausgefallen. Also zum Schutz der Leute, die ansonsten freiwillig einen Wettlauf mit einem Stier wagen, finde ich eigentlich auch faszinierend. Also regelmäßig gibt es ja auch immer ein, zwei, die dann wirklich das Horn einmal direkt durch die Poperze gejagt kriegen. Und das Mitleid hält sich in Grenzen.
Dass es das aber echt überhaupt noch heute gibt.
Gell? Diese barbarischen Bräuche.
Also, und wie enden die Stiere? Sterben doch
dann. Ja, am Ende werden sie von irgendeinem dann abgestochen oder so.
Also, hat mir das mit den Pferden beim Fünfkampf jetzt nicht erledigt? Jetzt demnächst machen Stiere, man muss auf Stieren reiten oder irgend sowas.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Einem Account namens Andrew Kimmel habe ich einen interessanten Tweet entnommen. Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage and then began to fire off a series of rapid fire questions. Keanu happily responded to every single one. Also Keanu Reeves steht ja ohnehin im Verdacht, ein sehr freundlicher Mensch zu sein.
Der freundlichste Mensch in Hollywood.
Genau, und dann war es wohl so, dass er halt eben bei diesem Flug von London nach New York von einem Jungen gestellt worden ist am Gepäckband und der Junge sprach ihn an, wollte eigentlich ein Autogramm haben und weil aber Keanu Reeves so freundlich war, fühlte der Junge sich dann bemüßigt, ihm noch ein paar Fragen zu stellen und der Gesprächsverlauf war in etwa so, ich versuche das mal zu übersetzen. Warum warst du in London? Ich habe eine Dokumentation gefilmt. Ich habe online gesehen, du warst beim Grand Prix. Ja, der Grand Prix. Bist du selber gefahren? Nein, also nicht Formel 1, aber ich mag gerne Motorräder. Lebst du in New York? Ich lebe in Los Angeles. Wie lange bleibst du in New York? 4 Tage, fünf. 5 Tage. Warum bist du in New York? Ich werde mir eine Broadway-Show ansehen. Welche Broadway-Show? American Buffalo, David Mamet. Wo übernachtest du in New York? In Midtown. By this time, the kid was running out of questions, so Keanu started grilling him. Where were you in Europe? What galleries did you go to in Paris? What was your favorite? Also hat Keanu Reeves hat einfach Rückfragen gestellt. Und da sagt dieser Andrew Kimmel, der Mann hätte nicht netter sein können, speziell nach einem internationalen Flug. Ich wollte das einfach mal teilen, denn dieser Typ ist wirklich ganz große Klasse. Und so kleine Momente können halt einen riesen Unterschied machen im Leben von Menschen. Wir brauchen mehr Keanus. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Foto. Und das ist schon süß. Ja, irgendwie ganz rührend und gerade in dieser Zeit ja wirklich sehr, sehr nett.
Ich musste da an Klaas Häufer-Umlauf denken, der im tollen Podcast Baywatch Berlin mal darüber sprach.
Ist das so ein Insider-Tipp, dieser Baywatch Berlin?
Wie er darüber sprach, was man für eine Verantwortung in Anführungsstrichen als Prominenter hat, wenn gerade auch junge Menschen auf einen zukämen.
Ja.
Und berichtete dann von seiner Begegnung mit Otto damals, als er klein war. Und das fand ich auch ganz sweet und rührend irgendwie, dass er das auch auf dem Schirm hat, was man auslösen kann, wenn man freundlich beziehungsweise dann aber auch mal unfreundlich ist, weil man einen doofen Tag hatte oder
absolut,
so. Und dass diese eine Person dann nach Hause geht und sagt, boah, es war ein arrogantes Schwein.
Also meinst du, es war ein Fehler von mir, dem Nachbarsjungen CS-Gas ins Auge zu sprühen?
Entschuldigung, könnte ich bitte...
Das Kleingedruckte.
Crosby, Stills and Nash return to Spotify after Joe Rogan protest. Das berichtet Variety. Das hat man vielleicht noch in Erinnerung. Das war im Januar, Ende Januar, so, dass aufgrund der Corona-Aussagen von Joe Rogan in seinem Podcast, die von vielen als Missinformation gedeutet wurden.
Als gefährlich.
Als gefährlich, das darf man nicht vergessen. False Balance, gefährlich. Wem so eine Plattform? Also Joe Rogan ist ja ein US-Podcaster, der erfolgreichste Podcaster der Welt, und er hat sehr viele Menschen dort zum Gespräch und
hat einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag exklusiv bei Spotify.
Genau, und weil dort aber halt eben auch so manche Missinformation gespreadet wurde und das dann ruchbar wurde, beziehungsweise sich da, es baute sich immer mehr Ärger darum auf, und dann zogen Menschen wie zum Beispiel Joni Mitchell, dann Neil Young und halt eben dann die Musiker Crosby, Stills, Nash & Young ihre Musik von Spotify aus Protest zurück.
Und guck mal, wer jetzt wieder zurückkommt.
Also es ist ja so, das musst du nochmal kurz erklären, nach Möglichkeit in kürzeren Worten, dass bei Joe Rogan ja sehr viele Menschen zu Gast sind. Und woran entzündete sich dieser Ärger eigentlich?
Ja, dass er eben, also es fing an, dass er Vertreter der Lab Theory war, also Ursprung des Viruses, du weißt, was ich meine. Und da haben viele dann gesagt, Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und wenn man diese Sendung hört oder guckt, dann weiß man, das ist Joe Rogans Ding. Der spricht auch von der Mondlandung als Verschwörungstheorie.
Aber ja nicht nur, das ist ja nicht der zentrale Kern seines Podcasts.
Nein, aber deshalb, er lässt jeden zu Wort kommen und steht nicht sofort auf, wenn jemand eine andere Meinung hat, was sehr angenehm ist. Und das sind einfach lange...
Auch wenn diese Meinung nicht zwingend auch, muss ja nicht mal faktenbasiert sein.
Genau, es ist nicht faktenbasiert. Er sagt, glaube ich, 10-mal in einem Interview, er selbst ist nur ein dummer Comedian und ist kein Wissenschaftler. Aber setzt diese Gedanken aber trotzdem in den Raum. Und das sind Gedanken, die man am Stammtisch ständig hört. Mhm. Und ich höre es gerne, man kann es nebenbei gut konsumieren. Und ich mag gerade auch dieses Langwierige, dass du 3,5 Stunden Interviews hast. Und wenn du die dann komprimierst in 3 Sätzen, dann wirkt es natürlich als jemand, der da radikal unterwegs ist und gefährlich.
Eine konzertierte Aktion mit dem Ziel, Missinformationen unter die Leute zu bringen.
Ja, und ich fand es einfach wirklich unfair. Ich fand den Shitstorm, den er bekommen hat, der auch wirklich Ausmaße da angenommen hat, wie CNN darüber berichtet hat, wo man sich dachte, beruhigt euch alle. Und auch diese Empörung der Stars, wo ich mir dachte, verdammt, jetzt kann ich die 2 Songs, die ich von Neil Young gut finde, nicht hören.
Doch, Heart of Gold konnte man immer noch hören, weil es Teil eines Soundtracks auch gewesen ist.
Ja.
Beruhigenderweise, also der vielleicht beste Song. Nein, aber es war interessant zu sehen damals, wie sich dann so etwas manchmal aufbaut. Ne?
Genau,
so,
aber ich finde Boykott generell als Mittel immer so dieser Aufruf dann und genau wie du sagst, dann entsteht sowas und sofort springen alle auf den Shitstorm-Wagen mit
teilweise
drauf.
Auch gar nicht mehr wissend, was der Kern des Ganzen ist, weil es dann auch irgendwie dann doch auch schnell gehen muss.
Genau, weil ich finde Neil Young gut, also wird er schon recht haben, wenn er den beschissen findet und den boykottiert, dann machen wir jetzt mit beim Boykott. Dann sollte man es allerdings auch durchziehen und nicht nach ein paar Monaten so tun, so, was war da? Ach nö, wir sind ja doch bei Spotify und hätten doch gerne den Check.
Ja, wenn diese Welle sich dann auch nicht mehr entsprechend aufbaut, ne? Und man dann irgendwann sagt so, oh ja gut, also vielleicht ist er doch jetzt gar nicht so. Also, ja. Und dann kommen sie plötzlich dann doch wieder zurück und sagen, ne? So ein bisschen auf die Art und Weise, wie viele sich von Twitter abgemeldet haben und zu Mastodon gewechselt sind, wegen Elon Musk. Wo sind die jetzt eigentlich? Sind die schon wieder da?
Sie sind nur mal kurz weg.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ich muss dazu sagen, jetzt da wir reden, ist das Ergebnis dieses Spiels noch nicht bekannt. Aber trotzdem, Post von Wagner betrifft Faszination Wimbledon. Zwei deutsche Spielerinnen auf dem heiligen Rasen. Was kommt jetzt natürlich, Niki?
Boris Becker.
Der Rasen von Boris, auf den er sich warf, sich die Knie aufschürfte und mit 17 Wimbledon gewann. Wimbledon, sein besonderer Ort. Er ist wie die Metropolitan Oper in New York oder die Meile der Scala. Da ist dieser Rasen Tag und Nacht bewacht. Der Rasen besteht aus reinem Weidegras. Während des Turniers wird er auf 6 mm gestutzt. Da ist das Verbot, bunte Kleider zu tragen. Man würde Schweißflecken sehen. Deshalb dürfen Spieler nur in Weiß spielen. Es gibt die Königsloge, wo man einen Knicks macht. Wimbledon ist die größte Theaterinszenierung, die man sich denken kann. Die Zuschauer nähern sich mit Strawberries und Cream. 30.000 Tonnen Erdbeeren werden verkauft. Heute spielen zwei deutsche Frauen gegeneinander. Die eine ist 34, zweifache Mutter. Die andere ist 22. Beide haben schon gewonnen. Sie spielten auf dem heiligen Rasen. Dem Rasen von Boris. Gut, das habe ich dazu erfunden. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das war vielleicht die informativste Post von Wagner aller Zeiten, oder?
Ja, das mit Strawberries and Cream wusste ich nicht. Das mit den weißen Shirts, ja.
Ja, also der kann sich Joe Rogan mal ein Beispiel von Wagner nehmen, wie viel Information auch man in seinem kleinen Segment so verbreiten
und
kann.
Und wie wenig Fokus auf diese zwei Protagonistinnen.
Tatsächlich, eine ist Mutter. Übrigens, Niki, das ist für dich vielleicht noch ganz interessant. Angeblich lässt Mats Hummels sich scheiden von Kathi Hummels. Das wollte ich dir nur noch gesagt haben.
Oh nein. Mhm. Aber vielleicht
ich habe das Foto noch in meinem Fotospeicher, wie ich damals am Rande dieser Talksendung ein Foto von dir und Mats Hummels machen sollte. An den Hals hast du dich ihm geworfen. An den Hals, sage ich.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. So, wir gehen jetzt ein bisschen essen. Und zwar mit unserem Team, um uns auch mal ein bisschen zu bedanken für die fantastischen Leistungen innerhalb alleine der letzten 12 Monate wieder.
Das beste Team.
Und dieses Team besteht unter anderem aus Hanna-Mara Hill, Laura Pohl, Niki Fränking, Lara Schneider, Mia Becker, Rebecca Himmerich, Christian Pfeiffer, Bettina Rust, Konstantin Seidenstücker, ja natürlich auch Schmitti, Thomas Schmidt, der irgendwie ein bisschen den Anstoß zu dem Ganzen gegeben hat und, ich zitiere an dieser Stelle, die Irritation von Bettina Rust, Tobias Baukage. Jedes Mal, wenn sie es sagt, als würde sie sagen, wieso ist der denn da? Was? Tobias Baukage. Also, vielen Dank allen.
Wir lieben euch.
Wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut.
Bleibt gesund.
Bis
tschüss.
Denn.
Lieber Olaf Scholz, wann kommt Boris aus dem Gefängnis?
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Hi. Ich bin Stefanie Giesinger und das ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt?
Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Halls? Bei Halls, also Klamotten-Halls.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.